ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
Es hängt eine große Karte in diesem Buchladen, ja, wo jeder Gast dann so eine kleine Nadel reinstecken kann. Und es gibt quasi kein Land, aus dem nicht schon jemand dort war.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast aus London. Heute mit Franziska Hoppen.
Hallo.
Und Sven Lohmann.
Hallo.
Mein Name ist Christoph Prössl. Franziska, du warst gerade unterwegs. Du hast gedreht in Schottland. Du durftest einem Traum nachspüren, ja, den viele Menschen haben.
Ich war in einem 900-Seelen-Örtchen mitten im schottischen Nirgendwo. Und trotzdem stehen Touristen aus aller Welt Schlange, um genau dort Urlaub zu machen. Aber nicht, um die Beine hochzulegen, sondern um zu arbeiten. Und zwar in ihrem eigenen Bücherladen.
Ich verstehe nichts. Wie Urlaub beim Arbeiten.
Es war eine richtig schöne Geschichte fürs Herz.
Dazu mehr später.
Ja.
Ich bin sehr gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt.
Aber kommen wir zunächst zu deiner Recherche, Sven. Du warst in Ratcliffe-on-Soar. Dort ist gerade erst das letzte Kohlekraftwerk in Großbritannien vom Netz gegangen. Und das ist ziemlich spannend, denn damit kommt das Vereinigte Königreich seinem Ziel etwas näher, den CO2-Ausstoß bis 2050 auf null zu reduzieren. Und du warst dort, weil wir jetzt darüber berichten, kurz vor der Weltklimakonferenz COP29 in Baku in Aserbaidschan, wo die Vertreterinnen und Vertreter zahlreicher Länder erneut über die Reduktion klimaschädlicher Gase verhandeln, über den Wandel hin zu einer umweltfreundlicheren Wirtschaft. Tja, wie war es so im Kohlekraftwerk?
Also erstmal war es sehr beeindruckend. Ich war vorher noch nicht in einem Kohlekraftwerk und das ist ein vergleichsweise großes. Liegt in Zentralengland und hat im Prinzip bisher auch die großen Städte drumherum, Birmingham beispielsweise, mit Strom versorgt. Hat einen Anteil von 5% im Energiemix von Großbritannien. Aber der politische Wille besteht ja schon seit längerem, auf die Kohle zu verzichten. Und deswegen ist es jetzt auch das letzte Kohlekraftwerk, was vom Netz genommen worden ist. Also Großbritannien, das Vereinigte Königreich verzichtet jetzt komplett auf diese Art von Energie. Und natürlich ist es impulsant, in so einem Kraftwerk zu stehen und vor allem auch spannend, weil dort ja gar nichts mehr richtig los war.
Also wie sieht das da aus? Wie muss man sich das vorstellen?
Also du hast natürlich diese, was ja jeder kennt, diese großen Türme, das sind diese Kühltürme. Wir konnten sehen, der Bereich, wo die Kohle quasi in das Kraftwerk gebracht worden ist. Wir waren in dem Raum, wo am Ende dann auch die Energie erzeugt worden ist. Das sind riesige, große Räume. Also du kannst dann da relativ weit gucken und selbst wenn du da rumläufst, dann hast du, glaube ich, dann am Ende deine 10.000 Schritte auch getan, wenn du das dir als Ziel gesetzt hast, wenn du da so einen halben Tag verbringst. Wir waren auch im Kontrollraum, ein riesengroßer und noch sehr moderner Kontrollraum, wo wir einiges gelernt haben, worauf da auch geachtet worden ist. Unter anderem auch gab es da eine Einheit Cybersicherheit. Und vieles davon ist jetzt schlichtweg leer. Es gab einen einzelnen Menschen, der so einen alten Fahrstuhl noch betrieben hat, weil diese Anlage ist ja nicht nur quasi auf einem Stockwerk, auf einem Level, sondern es geht dann 3-4 Stockwerke hoch. Man muss sich das vorstellen, dass in diesen Räumen, wenn du dann oben bist, hast du auch nicht jetzt normalen Boden, sondern das sind diese Stahlgitter, auf denen du läufst. Und ich glaube, dieser Mann ist rauf und runter gefahren den ganzen Tag und freute sich jetzt, dass mal einer kommt mit uns, der dann da nochmal hochfahren konnte. In dem Kontrollraum selbst waren noch 3 Leute, die im Prinzip da aber mehr oder weniger, ich will nicht sagen nur Kaffee getrunken haben, aber halt geguckt haben, wie ist jetzt das in der Anlage, weil natürlich auch eine Anlage, die nicht betrieben wird, natürlich auch noch irgendwie überwacht werden muss. Es dauert jetzt 2 Jahre, bis sie das abwickeln. Es sind irgendwie noch 200 Leute übrig, die jetzt für diese Abwicklung zuständig sind.
Das wird zurückgebaut, richtig? Das
wird dann schlichtweg zurückgebaut. Also vom Strom, vom Netz ist es genommen, aber jetzt wird es zurückgebaut und die spannende Frage ist natürlich, was dann auch dann als nächstes damit passiert.
Und?
Ja, die britische Regierung hat große Pläne, die sie bisher jetzt erstmal nur so formulieren. Sie würden gerne einfach aus dieser alten Technologie, ich sag mal die klimafeindliche Technologie, jetzt eine klimafreundliche Anlage machen. Da gibt es keine konkreten Pläne, aber es gibt einen sehr umtriebigen Councillor, der sich sehr engagiert in der Region und der hat Ideen, dass man dort jetzt quasi eine Art von Industrie- oder Wirtschaftszentrum auch für die Region baut, die aber komplett dann auf grüner Energie basiert. Also, dass man diese Anlage nutzt, um dort dann Solaranlagen aufzustellen, dass man eine Wasserstofftechnologie hat beispielsweise, dass man dort auch eine Batterieanlage baut, um Strom speichern zu können, dass man dann aber eine Art von Industrie- oder Businesspark baut, beispielsweise ein Logistikzentrum oder vielleicht auch Technologie, die dort gebaut werden soll. Warum sind Sie davon so überzeugt, warum das da gerade gut funktioniert? Weil dieses ehemalige Kohlekraftwerk in Zentralengland steht und die Wege in alle Ecken Englands und vielleicht auch Großbritannien vergleichsweise kurz sind. Und natürlich hat durch dieses alte Kohlekraftwerk, gibt es ja auch eine Infrastruktur, also die Kohle musste da ja hin, es gibt eine Bahnlinie, es führen auch Bahngleise direkt dort rein. Das heißt, da ist relativ viel, von dem Sie überzeugt sind, dass man das auch für die Zukunft nutzen kann. Und ich fand es spannend, dass man so einen Gedanken hat, von einer klimafeindlichen Technologie auf eine klimafreundliche Technologie umzustellen. Also die Ideen sind da, aber es dauert wohl noch ein bisschen, bis man das umsetzt.
Und es geht um Investoren, vermute ich.
Es geht jetzt um Investoren, die gefunden werden wollen. Da gibt es auch Programme. Also jeder, der sich interessiert, soll sich melden. Da sind jetzt auch Preise ausgelobt. Also wenn jemand eine besonders tolle, innovative Idee hat oder eine Idee hat, die der Region auch hilft, dann gibt es da im Prinzip als Preis auch Unterstützung von staatlicher Seite. Also sie wollen auch richtig, dass sich Investoren melden. Das Programm läuft auch schon. Insofern ist da ein bisschen was in Bewegung. Und ich fand es auch spannend, überhaupt auch jetzt unter der deutschen Perspektive, wir haben ja auch Kraftwerke und man muss sich ja auch überlegen, was dann mit diesen Anlagen passiert. Ja. Und dieser Gedanke, das dann sozusagen in einen positiven Spin zu setzen, ne? Dass man dann irgendwie sagt, ja, wir wollen das richtig auch zeigen, dass wir in ein neues grünes Zeitalter uns hinbewegen wollen. Das fand ich eigentlich eine ganz charmante Idee.
Und kommt das denn so auch an bei den ehemaligen Beschäftigten und bei den Menschen in der Region, die ja sicherlich sehr viel mit diesem Kraftwerk verbinden? Hattest du eine Chance, mit denen zu sprechen?
Ja, das ist natürlich dann immer die Kehrseite, ne? Also die Klimafreundlichkeit versus dann die Arbeitsplätze, das ist die große Herausforderung. Es gibt bei den Mitarbeitenden jetzt hier in Redcliffe, gibt es so klassische Programme, Umschulungsmaßnahmen, es gibt neue Trainings, wo man sich dann aber immer fragt, wenn jetzt sozusagen das, was da neu entstehen soll, ja noch Jahre dauert, weil es muss erstmal dieses Kraftwerk zurückgebaut werden und dann kann sozusagen erst die Phase beginnen, mit welchen neuen Geschäftsmodelle können da entstehen und auch grüne Energie. Dann ist diese Übergangsphase natürlich nicht nahtlos, sondern das dauert ein bisschen. Also woraufhin trainiert man die? Und da gab es dann schon auch Sorgen und Bedenken, ob das alles so passt. Erstmal jetzt sozusagen positiv aufgenommen, dass es überhaupt Planungen gibt, die Leute dort neu zu trainieren. Aber es bleibt natürlich die Unsicherheit, weil sie nicht wissen, wohin. Auf der anderen Seite habe ich auch gelernt, und das ist vielleicht auch besonders bei diesem Kraftwerk, die Kompetenzen, die du dort brauchst, die kannst du auch übertragen. Also wenn du da jetzt Elektriker bist oder ein Ingenieur. Und ich glaube, das ist auch das, was an der Stelle noch positiv ist. Die finden auch Jobs in anderen Bereichen außerhalb des Energiesektors. Wir haben ja auch über einen anderen Standort berichtet, über das Stahlwerk Port Talbot in Wales. Die haben ja umgestellt im Prinzip von Kohle auf Strom. Die schließen jetzt aber weite Teile ihres Stahlwerks und entlassen bis zu 3000 Leute. Auch die werden trainiert oder sollen trainiert werden, aber dort gibt es keine weitere Industrie und dort sind die Sorgen der Mitarbeitenden jetzt zu dieser Umstellung auf eine klimafreundliche Industrie viel, viel größer, weil sie sagen, ja, am Ende bewerben wir uns alle um die gleichen Jobs. Wir werden alle ähnlich trainiert, aber hier ist ja nichts. So, ja. Ne? Ja. Das ist jetzt bei diesem Kohlekraftwerk ein bisschen anders. Da war ein größerer Optimismus, also natürlich Sorgen, aber irgendwie schon irgendwie auch ein Glaube daran oder die Hoffnung, dass da was passiert. Bei diesem Stahlwerk in Port Talbot, was auch Teil der klimafreundlichen Umstellung ist von Großbritannien, gab es ganz andere Sorgen, weil die Menschen dort geglaubt haben, es gibt diese Jobs nicht in der Anzahl, wie wir hier Leute sind.
Man muss vielleicht noch dazu sagen, warum die überhaupt in der Lage sind, aus der Kohlekraft auszusteigen. Großbritannien hat eigene Erdgasfelder, bezieht sehr viel Gas und hat eben die Möglichkeit, damit Stromerzeugung zu betreiben. Und das ist sehr viel umweltfreundlicher, weil weniger CO2 ausgestoßen wird als Kohle. Und damit kann man den Unterschied zu Deutschland vielleicht auch illustrieren. Mhm. Wir haben nicht so viel Gas, aber im Grunde deutet sich damit ja auch an ein Epochenwechsel, also das Ende einer ganzen Kohle-Ära. Ich meine, dieses Land ist ja auch ein Stück weit der Reichtum auf Kohle aufgebaut.
Ja, also eigene Kohlevorkommen gibt es jetzt nicht mehr in dem Sinne, dass man die verfeuern kann, um dort Energie zu erzeugen. Mhm. Also die Kohle, die jetzt beispielsweise in Redcliffe eingekauft worden ist, die kommt aus Südafrika oder auch aus Australien.
Weil die Kosten wahrscheinlich zu hoch waren, die englische Kohle aus dem Boden zu holen. Ne?
Genau, da hast du natürlich dann auch nochmal einen Faktor. Mhm. Ne? Dann brauchst du ja auch die ganze Logistik, die dann ja auch nicht klimafreundlich ist. Mhm. Aber es ist natürlich auch so, dass die Kernenergie hier noch weiterhin eine große Rolle spielt. Ganz anders als in Deutschland. Mhm. Die Sorgen waren jetzt nicht so groß, dass man jetzt irgendwie zu wenig Energie hat. Großbritannien kauft auch Strom aus Dänemark oder aus Norwegen ein, auch aus Frankreich. Also wenn es da Schwankungen geben sollte, können sie da auf Energiequellen zurückgreifen. Gleichzeitig aber gibt es eine Überzeugung bei der britischen Regierung, dass man das Ganze auch mit der Windenergie kompensieren kann. Und das ist dann ja schon wieder interessant, also wenn der Glaube da ist, dass der Energiemix sich so verschieben kann, dass die Energie das auffangen kann, was vorher durch die Kohle gewonnen worden ist, dann ist das natürlich tatsächlich ein Schritt in die klimafreundliche Richtung.
Und es wird viel ausgebaut, der Wind. Das ist ja große Windparks, die noch im Entstehen sind. Ne?
Und er weht hier auf der Insel. Er weht gerade in Schottland. Sehen wir ja auch, da sind die Windparks ja da. Und es gibt ja auch weitere Überlegungen, jetzt nicht nur onshore, also auf dem Land Windparks zu haben oder an der Offshore direkt vor der Küste, sondern die nächsten großen Projekte sind dann, dass man diese schwimmenden Windparks hat, die dann ja auch nochmal ein bisschen weiter draußen sind, wo ja auch der Wind kräftig bläst. Da ist die ganz große Herausforderung sicherlich, wie man den Strom dann quasi von da draußen auf die Insel bekommt. Aber da entsteht gerade vor der schottischen Küste auch einiges.
Das klingt alles sehr spannend. Wir werden dranbleiben. Das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir über diese neuen Energiemöglichkeiten berichten, über Standorte, die im Wandel sind, die in der Transition sind. Wicktown, das Buchdorf. Mensch, das ist auch eine spannende Geschichte. Ja. Franziska, erzähl mal, was ist das für ein Ort und warum bist du hingefahren?
Wicktown ist ein Örtchen an der Grenze zu England, also es ist gar nicht so weit oben in Schottland, ist aber im Westen, also mit Bus und Bahn so schwierig zu erreichen, dass wir gesagt haben, gut, wir fahren die 8,5 Stunden mit dem Auto hoch. Mhm. Und der Kameramann ist gefahren und ich habe mit der Nase nur an der Fensterscheibe geklebt und mir einen steifen Nacken geholt, weil die Landschaft so wunderbar ist da oben. 1000 Formen von Grün, du teilst dir die Straßen mit Kühen, mit Schafen und dieser Ort ist draußen im Nirgendwo. Und er galt mal als eine der ärmsten Ecken in Schottland. In den 80er Jahren hat dort eine Molkerei geschlossen, in der ganz viele Menschen gearbeitet haben. In den 90er Jahren eine Distillerie. Es gab ganz viel Leerstand, die Leute sind weggezogen. Aber ein Laden funktionierte gut und das war das Antiquariat. Da gab es nämlich einen Mann, der ist durch ganz Schottland gefahren und hat Raritäten gesammelt. Aha. Und dann gab es so einen Wettbewerb in den späten 90er Jahren, welche Stadt in Schottland denn die nationale Bücherstadt werden könnte. Mhm. Und Wicktown hat sich mal spaßeshalber beworben und den Zuschlag bekommen. Und damit sind dann Buchhändler in diese Stadt gezogen. Es gibt dort einmal im Jahr ein Buchfestival, das mittlerweile auch Gäste aus aller Welt bekommt. Und es gibt dort ein Airbnb. Und da dran hängt ein kleiner Buchladen. Und dieses Airbnb können für 180 Pfund pro Nacht die Menschen mieten. Das gibt es seit 10 Jahren und es ist eingeschlagen wie eine Bombe. Dieses Airbnb ist eigentlich immer 2 Jahre im Voraus komplett ausgebucht. Und ratet, wie lang die Warteliste ist?
Keine Ahnung.
6.500 Menschen stehen auf der Warteliste. Also dieses Airbnb war so erfolgreich, dass es sogar die Seite gecrasht hat und die ihre Kalenderfunktion anpassen mussten. Und ich war dort oben und habe eine Gästin gerade getroffen, eine Amerikanerin, die extra aus Chicago angereist ist und sagt, ich habe leider im Leben den falschen Beruf eingeschlagen. Ich bin nur Buchhalterin in der Arztpraxis, aber wenn ich ehrlich bin, Ich liebe es, Bücher zu lesen. Ich könnte das den ganzen Tag machen. Und die wollte einfach mal gucken, wie das so ist.
Aha.
Fand es toll. Und hat jetzt auch gesagt, wenn sie zurück in Chicago ist, sie guckt mal, ob sie nicht vielleicht doch mal zumindest nebenbei in den Buchladen.
Und sie hat da auch mitgearbeitet, also während ihres Urlaubs.
Sie ist die Chefin, der Gast ist der Chef dort. Das heißt, die Menschen können den Buchladen öffnen und schließen, wann sie wollen. Sie können den dekorieren, wie sie wollen. Ich habe sie kurz vor Halloween getroffen. Das heißt, sie hatte dann so einen kleinen Tisch dort mit ihren ganzen Lieblingsgruselbüchern. Hat sich dann noch für die Kinderkunden ausgedacht, dass sie mit denen Taylor Swift Armbänder machen kann, um denen auch so ein bisschen amerikanische Kultur nahezubringen. Und ja, dann hatte sie so ein bisschen Jetlag, dann hat sie mal ein bisschen später aufgeschlossen, ein bisschen länger offen gehalten und ja, hat da auch recht erfolgreich die Kunden beraten, dann im Gegenzug Wandertipps für die Region bekommen.
Also es geht darum, nicht im Nirgendwo einfach die Seele baumeln zu lassen, sondern einfach auch nochmal einzutauchen in eine Welt, die man sonst nicht kennt.
Genau.
Ist eigentlich eine schöne Kombination.
Ja,
ne?
Total. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? Du hast die Frau wahrscheinlich ein bisschen begleitet, ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, wie das so ist, dort zu arbeiten und warum sie das vielleicht auch so toll findet, oder?
Ja, also das eine ist tatsächlich einfach das Lesen. Das ist ein kleiner, gemütlicher Buchladen, so ein bisschen wie ein Wohnzimmer mit vielen Teppichen, mit einer Couch, mit einem Leseerker und bis unter die Decke voll mit Büchern. Und sie hat dann immer, wenn kein Kunde da war, sich das Lieblingsbuch gerade aus dem Regal gezogen und geschmökert. Und ihre persönliche Geschichte war nun, dass sie diesen Urlaub eigentlich gemeinsam mit ihrem Mann gebucht hatte.
Aha.
Seit 8 Jahren verfolgt sie diesen Buchladen und lauert dann immer auf die eine Woche, die sie mal buchen kann. Und dann ist ihr Mann aber vergangenes Jahr unerwartet gestorben.
Mhm.
Sie hat noch überlegt, ob sie es machen soll oder nicht und hat es dann doch gemacht. Und für sie war auch Teil dieser Erfahrung zu lernen, dass sie selbstständig reisen, aber auch überall in der Welt Freunde machen kann. Denn dieser Buchladen wird von Ehrenamtlichen begleitet. Das heißt, die begrüßen die Gäste, zeigen denen dieses kleine Örtchen, laden die dann auch zum Abendessen ein. Und sie sagt, sie hat da richtig schon Freundschaften geschlossen und geht abends mit den Menschen in den Pub und wird zu denen ins Wohnzimmer eingeladen und war sehr dankbar, diese Erfahrung als frische Witwe machen zu dürfen.
Gibt es da eine schottische Note? Also wenn ich durch die Bücher dort gucke, ist da schon auch Schottland vertreten? Schottische Autoren vielleicht oder Autorinnen?
Naja, es gibt in der Stadt insgesamt 14 Buchläden. Es ist nun mal die nationale Bücherstadt. Jeder Buchladen hat einen eigenen Fokus. Es gibt ein Antiquariat, einen Kinderbuchladen, einen Laden mit Frauenautoren für Frauen geschrieben.
Aha.
Vielleicht gibt es auch einen mit einem schottischen Fokus. Das Schottischste da oben war einfach dieses kleine, herzliche Örtchen, wo sich die Anwohner auch wirklich freuen über die Gäste. Also nichts von wegen, jede Woche kommt hier wer aus einem anderen Land, sondern die empfinden das als Bereicherung, kommen vorbei und schnacken. Du kriegst O-Töne auf der Straße. Die Leute haben uns alle total freudig erklärt, was das für ein genialer Ort ist, dass wir auch unbedingt nächstes Jahr zum Buchfestival kommen müssen. Ja,
ja.
Einfach
also
herzig.
Wenn die Dame jetzt sogar aus Chicago angereist ist, ich dachte erst, okay, das ist vielleicht so für Schott, die fahren da in die Idylle nochmal raus. Aber
es hängt eine große Karte in diesem Buchladen, wo jeder Gast dann so eine kleine Nadel reinstecken kann und es gibt quasi kein Land, aus dem nicht schon jemand dort war. Also Hongkong, Saudi-Arabien, China, Irland, Israel.
Das ist bemerkenswert.
Toll.
Finde ich auch schön, weil man mit Englisch wahrscheinlich halt die Weltsprache auch in diesem Geschäft hat, in diesem Laden. Das hilft es natürlich auch, international Menschen anzuziehen. Ne?
Und die Gemeinde profitiert.
Mhm.
10.000 Pfund trägt dieses Airbnb dem Buchfestival bei.
Mhm.
Und das Buchfestival wiederum hat mehr als 10.000 Gäste pro Jahr. Die wiederum spülen ungefähr 4 Millionen Pfund in die Kassen der Region, weil die dann eben in den Hotels übernachten und in den Restaurants essen gehen. Und es gibt jetzt mittlerweile 2 Cafés in diesem kleinen Örtchen. Da gibt es also wirklich nicht sehr viel außer Buchläden. Aber es ist eben mit dieser ganzen Fluktuation von Menschen auch ein bisschen mehr Infrastruktur gekommen, unter anderem Cafés.
Ja, was ja eine nette Begleiterscheinung ist, die man gerne mitnimmt.
Ja.
Ist das ein bisschen touristisch, wenn ich mich dort aufhalte in dem Ort? Also merkt
Nein,
man schon?
Gar nicht.
Okay. Aha.
Gar nicht. Aber du siehst sehr viele Menschen mit, also nicht sehr viele Menschen, das stimmt nicht. Aber wenn du Menschen siehst, dann haben sie meistens Bücher in irgendeiner Form, unterm Arm, in der Tasche. Eine Dame sagte mir, es ist ein sehr gefährlicher Ort für das Bankkonto hier.
Okay.
Ach, die Schotten, dann laden sie einfach die Welt zu sich ein. Das ist wieder auch so schön. Diese weltoffenen Schotten.
Genau. Ja. Aber mir kommt gerade der Gedanke, ich wüsste schon ganz gerne noch so mal ein paar schottische Autoren, wo man nochmal reingucken kann. Vielleicht können uns ja unsere Hörerinnen und Hörer auch ein bisschen helfen. podcast.london@ndr.de. Da freuen wir uns immer über Anregungen, Kritik und ja, vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen schottischen Autor, Autorin, die mir genannt werden könnte, wo ich noch eine Bildungslücke schließen kann. Und wir haben heute noch ein drittes Thema in diesem Podcast. Es geht um künstliche Intelligenz und wie diese genutzt werden kann an Schulen. Eine ziemlich spannende Recherche, wie ich finde. Franziska, wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, es war das Kontrastprogramm zu Schottland. Es gibt eine Privatschule in London. Mittendrin in der City, die hat ungefähr 400 Schülerinnen und Schüler aus aller Welt und hat sich überlegt, nachdem ChatGPT aufkam, können wir das irgendwie nutzen für den Unterricht? Wir haben ja doch irgendwie relativ große Klassen, so mit 20 Schülerinnen und Schüler. Da gibt es Kinder, manche kommen sehr gut mit, weil sie schneller sind als andere und langweilen sich dann. Andere kommen gar nicht gut mit, weil sie ein bisschen mehr brauchen bei manchen Aufgaben. Das kann eigentlich ein Lehrer für so viele Schülerinnen und Schüler gar nicht stemmen. Vielleicht nutzen wir die künstliche Intelligenz doch dafür. Schule hat also viel Geld investiert und hat jetzt ein Pilotprojekt. Da nehmen 7 Schülerinnen und Schüler teil und die werden ausschließlich von künstlicher Intelligenz unterrichtet. Das heißt, die kommen morgens in die Schule. Jeder hat seinen eigenen Computer, hat seine eigenen Kopfhörer. Die setzen sich hin und arbeiten Aufgaben ab. Es gibt keinen Lehrer mehr in diesem Klassenzimmer. Es gibt nur noch einen Lerncoach. Das ist explizit niemand, der Inhalte vermittelt, sondern eher für die Motivation da ist. Es sind 25 Minuten Einheiten. Mathe, Physik, Biologie, Geografie. Zwischendurch gibt es immer so 5 Minuten Pausen, da kann man aufstehen und sich durchschütteln. Es gibt VR-Brillen bei der Biologie zum Beispiel, da kann man dann das Herz in der Hand halten, sich das Lungensystem anschauen, wo sind die Venen, wo sind die Adern. Ja, und nachmittags werden die Kinder dann rausgescheucht, damit sie doch noch ein bisschen mehr menschlichen Kontakt und Bewegung haben. Und da gibt es dann die sogenannten Life Sciences und aber auch Sport, das kann die künstliche Intelligenz noch nicht. Hat hier und da ein paar Limitationen, hat man dann doch gemerkt, auch Kunst muss dann doch noch der echte Mensch unterrichten, also immer da, wo es Fingerspitzengefühl braucht. Aber ja, so werden die jetzt ein Jahr lang vorbereitet auf die mittlere Reife hier, auf die GCSE. Und wenn das klappt, sagt die Schule, will sie diese Klasse erweitern und will das Ganze auch franchisen, also an andere Schulen verkaufen.
Das heißt, das ist so eine Software, die ist auf den Lehrplan abgestimmt und dann gibt es im Prinzip
Die sammelt ganz viele Daten über dich. Während du deine Aufgaben abarbeitest, kann der Lerncoach, also man muss sich das vorstellen wie bei einem Fitness-Tracker, wie bei der Apple Watch zum Beispiel, der Coach hat vor sich einen Bildschirm und der sieht, welcher Schüler bearbeitet in Echtzeit was und wie gut und die künstliche Intelligenz berechnet dann, wovon brauchen die ein bisschen mehr, wo ein bisschen weniger. Und so arbeiten sich alle im Grunde durch dasselbe Material, aber zu unterschiedlichen Punkten und unterschiedlich intensiv.
Und kann die künstliche Intelligenz dann auch quasi erkennen, okay, da hat jetzt jemand bei einem Rechenvorgang in Mathematik beispielsweise hier eine Schwierigkeit, hängt immer an der Stelle, also dann geht die künstliche Intelligenz da rein und erklärt genau dort, wie man da weiterkommt.
Richtig. Und verbringt dann mehr Zeit mit dir dort und findet aber auch heraus, wie du am besten lernst, also zum Beispiel visuell oder audiovisuell und bietet dir dann entsprechende Inhalte.
Wie finden das denn die Schülerinnen und Schüler?
Die beiden, mit denen ich gesprochen habe, während der Headmaster daneben saß, das heißt, so ganz frei konnten die wahrscheinlich nicht reden, aber die fanden es gut, weil die sagten, das ist sehr effizient. Ich glaube, das waren auch 2 so richtig schlaue Mädchen. Wir können uns da sehr schnell durcharbeiten. Die waren, glaube ich, ein bisschen gelangweilt in ihren normalen Klassen und jetzt ganz froh, dass sie in ihrer eigenen Geschwindigkeit arbeiten konnten. Und andere Schüler, die nicht so schnell sind, da sagte dann der Headmaster, die trauen sich vielleicht auch in der vollen Klasse gar nicht zu fragen, können sie das nochmal erklären und nochmal und nochmal.
Die KI diskutiert gar nicht, sondern macht das. Ne?
Die urteilt auch nicht, die macht das einfach und unterstützt dich eben so. Ja, und während in einem normalen Klassenzimmer man irgendwie alle paar Wochen mal eine Klausur schreibt und der Lehrer so einen Überblick bekommt, hat der Coach in diesem Klassenzimmer jederzeit den kompletten Überblick, was du machst. Kann sich auch in deinen Screen einloggen und sieht, wie du arbeitest. Und das war ein ganz komisches Setting. Also die Schüler sitzen alle mit dem Kopf zur Wand und dahinter, also der Coach guckt denen auf den Rücken, aber eigentlich auch nur auf seinen Laptop sitzt der Coach. Und also es ist schon ein ungewöhnlicher Anblick, so die menschliche Interaktion.
Ja, auch wenn du von Tracking sprichst, das ist natürlich, das wirft unglaublich viele Fragen auf, aber auf der anderen Seite die Chance, so gezielt zu fördern, ist ja auch ein echtes Asset.
Ne? Genau, da ist dann auch ein autistisches Kind dabei, das kommt vielleicht mit dem Lärmpegel in der normalen Klasse nicht so gut klar und kann dort eben ganz ungestört arbeiten. Also
spannend.
Ja,
hattest du den Eindruck, wenn dir jemand permanent über die Schulter guckt, das kann ja auch was Beklemmendes haben. Ne? Also man möchte ja gerne in einer gewissen Form vielleicht auch eine Freiheit haben, dass man Dinge irgendwie jetzt für sich macht und nicht, dass da immer einer guckt. So, ne? Hattest du irgendwie den Eindruck, dass es dafür eine Lösung gibt oder ist das im Prinzip Teil dieses Lernens?
Ich weiß gar nicht, ob das diese Generation der 14-, 15-Jährigen, die ohnehin so gewöhnt an Social Media, an Handy, an getrackt werden sind, dass die das so thematisiert haben. Ich für mich hätte das aber auch irgendwie seltsam gefunden, immer so jemanden im Nacken zu haben. Mhm. Aber tatsächlich haben die eher die Freiheit betont, in ihrer eigenen Geschwindigkeit ihre Themen abarbeiten zu können. Mhm. Ja.
Du hast ja beschrieben, das ist natürlich dann auch was sehr Isoliertes. Ist der Schule auch bewusst, dass man natürlich diese Kinder auch dann sozial an einer anderen Stelle irgendwie fördern muss.
Deshalb
ne?
die Life Sciences am Nachmittag, da wird dann gebouldert, da können die reiten gehen, da üben sie Präsentationen. Also den menschlichen Austausch gibt es eben ganz bewusst dann da. Aber ich finde, was man auch nicht vergessen darf, es ist eine Privatschule, der Spaß kostet 27.000 Pfund pro Jahr und damit hatte auch die Schule ja ganz andere Möglichkeiten als so eine deutsche Schule, wo nicht mal das Wi-Fi funktioniert, sich einerseits die Technik, aber eben dann auch das Kontrastprogramm auszudenken.
Interessant ist ja dann die nächste Stufe, wenn man eventuell darüber nachdenkt, ob das sogar Kosten einsparen könnte, weil es ein sehr viel effizienteres Beschulen ermöglicht. Also ist so ein bisschen Brave New World, man bekommt vielleicht auch ein bisschen Angst, aber da sind schon auch viele Chancen, vielleicht auch für die breite Anwendung.
Also der Schulleiter sagte, sie haben mehr Personal eingestellt, nämlich die Coaches.
Ja.
Okay. Also es spart nicht Personal aus ihrer Sicht.
Ja, gut. Auch das müssen wir verfolgen, das Thema.
Das müssen wir verfolgen.
Damit sind wir schon wieder am Ende angekommen unseres Podcasts und wir verabschieden uns ganz herzlich. Schön, dass ihr dabei wart. Am Mikrofon sagen Tschüss, Franziska Hoppen.
Ciao.
Sven Lohmann.
Tschüss.
Mein Name ist Christoph Prössel. Bis bald.
Inzwischen weiß ich, es gibt mehr als einen Betrüger in diesem Fall.
NDR-Inforeporter Christoph Heinzler hat sich wieder auf Spurensuche begeben.
Es gibt keine Wertschöpfung.
Es ist nur ein Hin- und Herschieben von Geld.
Der talentierte Mr. Vossen. Eine Recherche über einen verurteilten deutschen Millionenbetrüger.
Ich habe absolut keine Ahnung, wie es ihm geht, wo er ist und was er macht.
Und über ein Opfer, das selbst zur Täterin wurde.
Intensiver mit ihrer Ex-Freundin Madu Grover, die ja in New York größere Probleme hat.
Die zweite Staffel des True Crime Podcasts, der talentierte Mr. Vossen.
He doesn't care who he damages or hurts.
Ab sofort in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.